Guten Morgen und herzlich willkommen heute an diesem zweiten Sonntag nach dem Osterfest. Und dieser Sonntag hat auch einen lateinischen Namen, der heißt Misericordias Domini, Erbarmen Gottes. Gott erbarmt sich unserer Misere, hat mal jemand gesagt, da kann man diesen Namen gut verstehen. Und ich glaube, der Name des heutigen Sonntags beschreibt ganz gut das Wesen Gottes, viel besser als jeder andere Feiertag. Der Herr lässt sein Herz von unserer Not bewegen. Und so wollen wir diesen Gottesdienst beginnen und wir feiern in seinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist der Wochenspruch, der uns begleiten darf in der neu beginnenden Woche. Lasst uns miteinander das fröhliche Osterlied singen, Nummer 100, die Verse 1 bis 4. Den 23. Psalm sprechen, im Gesangbuch, die Nummer 711. Und ich lade Sie ein, dass wir heute miteinander alles sprechen, nicht im Wechsel, wie wir sonst gewohnt sind, sondern dass wir den Psalm insgesamt gemeinsam sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Kommt, lasst uns anbeten. Unser Leben in die Hand nehmen wollen. Und vor Gott gestehen wir ein, wir wollen uns oft nicht leiden lassen von dir, lebendiger Gott. Wir entscheiden selbst, weil wir meinen, es besser zu wissen. Auf guten Rat verzichten wir. Auf Hilfe wollen wir nicht angewiesen sein. Auch nicht auf Gnade und Barmherzigkeit. Aber dabei leben wir von dem Vertrauen. Dabei leben wir daraus, dass du dich über uns erbarmst. Und so kommen wir zu dir und wir rufen, Herr, erbarme dich. Von allen Seiten umgibst du mich, Herr, und hältst deine Hand über mir. Darum lob singt dem Herrn und erhebt seinen Namen. Lebendiger Gott, du wachst als Hirte über deine Schöpfung. Alles Lebendige ist dir der Liebe wert. So kennst du auch uns, wo wir auch gehen und stehen. Dir vertrauen wir uns an, neu in diesem Gottesdienst für unser Leben. Und wir bitten dich, führe du uns durch deine Gegenwart. Lass uns geborgen sein in deinem Schutz, dass uns nichts mangeln wird, weil du unser guter Hirte bist. Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Evangelium für den heutigen Sonntag aus Johannes im 21. Kapitel. Da sie das Mahl gehalten hatte, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Unseres Glaubens. Wir stehen zu unserem Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen wieder Platz nehmen und vor der Predigt singen wir das Lied 616 auf der Spur des Hirten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus Christus und die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine verzweifelte Frau, die keine Kinder bekommen kann. Eine Leihmutter, die ausgenutzt wird. Leid, Streit und Demütigungen, bis es nicht mehr geht, bis eine es nicht mehr aushält und wegläuft. Das ist die Geschichte von Abraham, Sarah und Hagar. Und die hat vieles von dem, was es heute auch gibt. Und deshalb finde ich, sie ist ziemlich realistisch. Sie hat eigentlich auch gar kein richtiges Happy End. Und wenn ich diese Geschichte höre, dann denke ich an so viele Konflikte, die es heute gibt. Und diese Sehnsucht nach dem Sonntag der Barmherzigkeit Gottes, den Sonntag der Gottesbarmherzigkeit in den Mittelpunkt stellt. Und ich darf diese Geschichte aus dem ersten Mosebuch lesen, Kapitel 16, die Verse 1 bis 16. Und vielleicht wird Ihnen ja auch beim Hören dieser Konflikte, dieser ganzen Familiengeschichte auch so einiges nochmal klar, was wir auch heute immer wieder erleben. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, die ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar und die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge werden, nicht gezählt werden können, der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhöht. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beeret. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 66 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, was für eine verrückte, lange und verworrene Geschichte. Hagar also eine Sklavin, und es traf sich, dass sie nun wiederum die persönliche Sklavin von Sarai, der Frau, des biblischen Stammvaters Abram war. Vielleicht wundern Sie sich über die Namen. Zuerst wurden sie Sarai und Abram genannt und später Sarah und Abraham, aber es sind dieselben. Und Sarai und Abram waren ein durchaus wohlhabendes Ehepaar, aber sie hatten eben diesen wunden Punkt, sie hatten keine Kinder. Und dabei, so erzählt es die biblische Geschichte, hatte doch Gott selbst dem Abram dieses große Versprechen gegeben, dass er nicht nur Vater werden würde, sondern dass er Vater für ein großes Volk sein wird, so wie die Sterne am Himmel, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Aber es will nicht klappen. Und langsam verlieren die beiden die Geduld und sie entscheiden sich eben für dieses, wir würden es modern sagen, für diese Form der Leihmutterschaft. Sarai gibt Abram ihren Segen, dass er mit ihrer Sklavin Hagar schläft und sie ihm dann den lang ersehnten Sohn gebiert. Und so kommt es dann auch. Hagar wird schwanger. Und wir fragen uns heute natürlich, wie geht es eigentlich bei der ganzen Geschichte der Sklavin? Magd ist im Prinzip auch Sklavin gewesen, der Hagar. Fühlt sie sich eigentlich wie eine Gebärmaschine dafür, Abram und Sarai, fühlt sie sich missbraucht für diesen Zweck? Also damals war es vielleicht nicht mit unseren Kategorien zu vergleichen, unsere heutigen Maßstäbe. Im Orient war das durchaus üblich, so eine Leihmutterschaft. Die Bedingung war, dass die Sklavin Hagar das Kind auf dem Schoß ihrer Herrin gebiert oder unter der Hand der Herrin, und so wird das Kind auch das Kind der Sarai sein. Solche Regeln gab es damals, aber wir kennen ja auch das menschliche Denken und Gewissen und wir können uns vorstellen, dass es für Sarai, für Hagar, für die Magd ganz schön schwierig war. Vielleicht hat sie aber auch dann so die bescheidene Hoffnung gehabt, eben nicht nur eine Sklavin zu sein, eben auch besser gestellt zu sein, gesehen zu sein. Und mit ihrer Schwangerschaft wächst wohl auch das Gefühl, ich bin doch mehr als eine Sklavin, ich bin entscheidend wichtig und von Bedeutung für diese Familie. Aber als Sarai das mitbekommt, da holt sie diese recht schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie, die durch die unerfüllte Schwangerschaft ja auch gekränkt ist und verletzt ist, wird durch diesen Deal, den sie da dem Abram vorschlägt, gedemütigt. Und deshalb behandelt sie die hochschwangere Sarai Hagar, ich komme schon durcheinander bei den beiden Frauen, deshalb behandelt sie die Schwangere herabwürdigend. So schlecht, dass diese dann flieht. Also diese Dreiergeschichte. Hagar geht respektlos um mit ihrer Herrin. Sie macht immer wieder deutlich, schau mal, ich kann Kinder bekommen, das klappt bei dir ja nicht. Und Sarai, sie behandelt nun wiederum die Hagar respektlos, sie demütigt sie, sie behandelt sie herabwürdigend. Und welche Rolle spielt Abram? Abram spielt auch eine Rolle. Er tut nämlich nichts. Es wäre wohl seine Pflicht gewesen, da zu schlichten. Er könnte regeln, aber er lässt es laufen. Und er sagt letztendlich seiner Frau, mach du doch mit ihr, was du denkst. Ja, liebe Gemeinde, und schon sind wir mitten in diesem Konflikt, den es immer wieder gibt in dieser Welt. Und jeder hat seine Gründe. Viele Konflikte, die wir auch heute kennen. Jeder hat gute Gründe, den anderen nicht zu achten. Jeder hat gute Gründe, zu sagen, mir ist Unrecht geschehen. Und ich denke, warum machen wir es uns eigentlich so oft schwer? Wo kommt dieser Neid her? Wo kommt es, diese Lust her, über andere auch schlecht zu denken, andere schlechter zu behandeln oder einfach nur schlecht über sie zu reden, sie nicht gut darzustellen? Warum machen wir es uns eigentlich oft so schwer? Und wie viele Verletzungen und wie viele Kränkungen liegen in dieser Geschichte, die wir gehört haben? Und die Leidtragende ist letztendlich Hagar. Sie steht vor dem kompletten Nichts, einsam und vertrieben, nicht einmal mehr gut genug als die Magd, als die Dienerin. Ihr ganzes Leben in Scherben. Schwanger läuft sie in die Wüste und ihr Ziel wird einmal so sein, wie das Wort Wüste es eigentlich beschreibt. Sie wird eine alleinerziehende Mutter sein, ohne Rechte und ohne Schutz. Niemand sieht mich. Wüste eben. Soweit die Geschichte. Aber dann kommt Gott. Dann kommt Gott ins Spiel. Gott schickt einen Boten zu dieser Hagar in der Wüste, der sie in ihrer Einsamkeit und Not aufsucht. Und Gott lässt ihr ausrichten, dass er sie sieht, dass er sich um sie kümmern wird. Er sieht sie nicht so, wie man einfach irgendwie jemanden ständig beobachtet. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern Gott nimmt sich ihrer Not an. Gott kennt ihre Gründe und Gott gibt ihr das Gefühl, dass er sie versteht, dass er sie nicht aufgeben wird und dass er sie ganz persönlich sieht. Und er ermutigt sie durch diesen Engel, den er zu ihr schickt, wieder zurückzugehen in diese schwierige Situation, wieder zurückzukehren zu Sarai und Abram und dieser ganzen Geschichte. Aber sie geht zurück mit einer veränderten Einstellung. Sie weiß jetzt, ich will nicht mehr Teil des Problems sein, sondern ich möchte durch Gottes Kraft Teil der Lösung sein. Und Hagar erkennt nach diesem Erlebnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Wahrscheinlich klingelt es bei vielen von uns, das war doch die Jahreslosung vom Jahr 2023, die uns begleitet hat, die auch in den Gemeindehäusern überall an der Wand geschrieben stand. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du, dieses Persönliche, diese Ansprache macht deutlich, das ist ein Gebet. Das ist nicht eine Feststellung, naja, Gott sieht eben alles. Es ist ein Gebet. Ich vertraue auf dich. Die Geschichte geht weiter und Hagars weiterer Weg ist ganz gewiss nicht auf Rosen gebettet. Zunächst kommt Ismael zur Welt, der gemeinsame Sohn mit Abram. Aber Sarai, als Sarai selbst, wie Gott es ihr ja versprochen hat, schwanger wird, da will sie dann von diesem gemeinsamen Kind von Abram und Hagar und das ja eigentlich auch ihres ist, gar nicht mehr viel wissen. Und sie will dann diese Sklavin endgültig loswerden, weil sie so unbequem ist. Und sie schickt sie dann am Ende tatsächlich auch in die Wüste. Und Hagar erlebt diesen Gott, der zu ihr gesprochen hat, dass er ihr eine lebenswerte Zukunft gibt. Hagar erlebt, von Gott gesehen zu werden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieses Wort und dieses Gebet lässt mich an Jesus denken. Jesus, der die Menschen gesehen hat. Jesus, der auch den blinden Mann auf der Straße hört, an dem alle anderen vorbeigegangen sind. Er sieht ihn. Oder den von allen anderen verachteten Zolleinnehmer Zachäus sieht, der sich so auf einen Maulbeerbaum verkrochen hat und sich dort versteckt hält. Jesus sieht nicht nur, sondern er geht auf ihn zu und er heilt und er verbindet und versöhnt auf ganz unterschiedliche Weise. Ja, liebe Gemeinde, in meinem Dienst als Pfarrerin habe ich schon viele unterschiedliche Menschen kennengelernt und ganz viele Lebensgeschichten gehört. Und ich weiß ganz bestimmt, es gibt kein Leben, das einfach glatt und rund verläuft. Viele Menschen fühlen sich übersehen oder ausgenutzt, verletzt. Und aus dem entsteht dann oft das Prinzip, wenn ich es nicht haben kann, dann soll es bitte auch kein anderer haben. Dann sollen die anderen mal sehen, wo sie bleiben, wenn sie mich so ausnutzen, wenn sie mich so schlecht ansehen. Und selbst in Kreisen, die sich für besonders christlich halten, kann das sein, dass man sich so fühlt oder so benimmt und dass man so auf sich aufmerksam macht. Und manchmal denke ich, liebe Leute, ist das nicht Kindergarten? Was sagt Gott dazu? Was sagt Gott mit dem Blick des guten Hirten zu unseren Verletzungen? Sein liebender Blick fällt nicht zuerst auf die, die sich bei den Menschen hervortun und die anderen mal zeigen, wie es eigentlich ist. Er ist bei denen, die trostlos sind, die frustriert sind, die vielleicht gar nicht spüren oder für möglich halten, dass sich jemand für sie interessiert. Aber die sollen wissen, Gott sieht dich mit seinen liebenden Augen. Gott ist ein Ansprechpartner. Er sagt, du bist mir wichtig. Du kannst auf mich vertrauen. Vielleicht sind sie ja auch so ein solcher Mensch, der genau das empfindet. Dann dürfen sie das glauben und heute mitnehmen und sich darauf verlassen. Er blickt sie an mit unfassbarer Liebe, mit großer Barmherzigkeit. Und diese tiefe Wahrheit, die soll uns dieser Sonntag der Barmherzigkeit ins Herz legen. Misericordias Domine, Erbarmen Gottes für dich und für mich und auch für uns als Gemeinde soll dieses Erbarmen gelten, dass wir uns gegenseitig begegnen als Menschen voller Erbarmen, die sehen, die nicht Teil des Problems sein wollen oder das Problem noch verstärken, sondern die Teil der Lösung sind, weil sie auf diesen Gott vertrauen. Zuletzt Abraham und Sarai, diese komplizierte Geschichte, die beiden brauchen wirklich Geduld. Die beiden können aber nicht abwarten. Mit ihren menschlichen Ideen von der Erfüllung dieser Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, bringen sie ganz schön viel durcheinander. Aber manche Dinge, so lernen wir das in der Bibel, dauern über Generationen. Aber Gott wird seinen Weg gehen. Wir dürfen Geduld lernen. Nicht nur zu Abrahams Zeiten, sondern auch heute. Gott sieht dich und mich. Wir dürfen ihm vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Gleich wollen wir miteinander das Abendmahl feiern und wir singen das Lied im EG Plus, die Nummer 62. Ich muss mich entschuldigen, ich habe da einen Schreibfehler weitergegeben, direkt auf der richtigen Seite, aber das Lied, was darunter steht, Nummer 62 im EG Plus, ich bin das Brot.
Thank you.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer zum Abendmahl kommt, der empfängt unseren Herrn selbst samt allem, was er zugesagt hat, nämlich Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit. Und wer nach diesem neuen Leben verlangt und seine Bedürftigkeit bekennt, der trete getrost herzu, denn gerade für ihn lebt der Herr zu seinem Mahl. Und so lasst uns an seinen Tisch treten mit der Bitte: Ich glaube, Herr, mehre mir den Glauben. Und er wird uns erhören, dass wir bei ihm Kraft, Trost und Ruhe finden, nach seinem Willen leben, unserem Nächsten verzeihen und Gutes tun. Der treue Gott, helfe uns, dass wir in Christus bleiben, wie er in uns lebt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir singen miteinander. Wir können das nicht ergründen, doch was wir begreifen, genügt, um dich zu loben, solange unsere Tage währen. Und so bitten wir dich, komm zu uns, schenke uns deine Gemeinschaft, lass uns zuteil werden, was du uns verheißen hast. Erbarmen und Rettung, Kraft und Rat, dir sei Lob und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Und als Tischgebet zum Mahl wollen wir das Vaterunser heute miteinander singen. Das ist im EG Plus die Nummer 54.
Thank you.
unser Herr Jesus Christus. In der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. So oft wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er kommt in Herrlichkeit. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünden der Welt, erbarm dich unser. Halbkreis. Und wenn Sie einen Einzelkelch wünschen, dann werde ich zuerst mit dem Einzelkelch zu Ihnen kommen. Und wenn Sie den Gemeinschaftskelch wünschen, komme ich dann im zweiten Gang zu Ihnen mit dem Gemeinschaftskelch. Und nun kommt: Es ist alles bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut.
Thank you.
Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Halleluja. Wir beten. Du Gott des Lebens, wir danken dir für deine Gaben und für die Verheißung deines Reiches mitten unter uns. Lass deine Kraft weiter in uns wirken, heute und alle Tage. Amen. Liebe Gemeinde, vor dem Segen am Abschluss des Gottesdienstes darf ich nun noch Folgendes abkündigen. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, am 21. April, um 9.15 Uhr Gottesdienst in Mandeln, um 10.30 Uhr Gottesdienst in Eversbach mit der Brassband der Holderbergschule und mit dem Lehrer und auch Prädikanten Gebhard Häuser. Das wird sicherlich ein sehr besonderer Gottesdienst sein. Sagen Sie es einfach auch gerne weiter. Ihr auch in der Schule macht Werbung. Nächsten Sonntag um 10:30 in Eversbach, die Brassband. Der Besuchsdienstkreis trifft sich am Mittwoch um 19 Uhr wieder hier im Gemeindehaus in Steinbrücken. Ebenfalls am Mittwoch von 15 bis 17 Uhr ist Waffelkaffee in Rittershausen im Gemeindehaus. Und dann darf ich noch gratulieren allen, die in den vergangenen Wochen Geburtstag hatten. Wir bitten um Gottes Segen hier in Steinbrücken, Helmut Grenzer, Dr. Hans-Georg Schwedes und die, die jetzt nicht genannt sind, sind eingeschlossen. Gott begleite sie auf ihrem Lebensweg. Die Kollekte ist mir leider nicht bekannt vom vergangenen Sonntag, deshalb kann ich die heute nicht abkündigen, wird nachgeliefert. Heute sammeln wir aber am Ausgang Kollekte für die Kirchenmusik. Der Herr segne die Geber und segne die Gaben. Nun dürfen wir uns unter Gottes Segen stellen. So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag, dass Sie auch nochmal Sonne tanken, wie ich heute hier vorne so viel Sonne hatte. Und wir setzen uns nochmal zur Ausgangsmusik. Okay.